Jetzt ist erstmal Zeit für das erste Panel. Es geht um das Phänomen Social Media. Da sind ja wahrscheinlich auch die Definitionen, jeder hat eine andere, dass man da mal auf einen gemeinsamen Nenner kommt, ist, glaube ich, auch ganz von Vorteil. Deshalb bitte ich auf die Bühne noch Torben Koring, bitte, vom Spieleratgeber NRW. Ja, ruhig mit einem Applaus. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Ich muss es ja nicht immer sagen. Hallo, guten Morgen. Dann Ibrahim Masari. Ich mache gleich noch eine kurze Vorstellung für alle. Daniel Fiene, bitte. Und als einzige Frau Marion Haag. Vielleicht kurz als Vorstellung, damit wir alle wissen, bei wem was zu tun haben. Ibrahim Efsan, haben wir eben schon gehört, ist Geschäftsführer von United Prototype und die sind wiederum bekannt für Flip Life, was ein Social Game ist. Blogger, Autor, hat ein Buch geschrieben 2009, der Fixierungscode. Und Torben Koring von dem Spieleratgeber NRW ist unter anderem auch Jugendschutzbeauftragter von der USK.
Jugendschutzsachverständiger.
Jugendschutzsachverständiger.
Für das Land Nordrhein-Westfalen.
Ja. Richtig, ja. Das heißt, wenn es darum geht, zu bewerten, ab wie vielen Jahren man ein Spiel spielen darf, dann...
Genau, alles, was auf Datenträger erscheint in Deutschland, wird dort gerankt, altersmäßig, ab wann es unbedenklich ist.
Sehr gut. Dann Ibrahim Masari, hallo, ist... Kommunikationsdirektor und Pressesprecher bei Turtle Entertainment und auch Jugendschutzbeauftragter für die Electronic Sports League. Auch sehr interessant. Was macht man da bei der Electronic Sports League?
Ich meine, wir sind ja in dem richtigen Forum. Das ist ein soziales Netzwerk für Gamer, das es seit 1997 gibt. Also man höre und staune.
Ist ja schon echt alt.
Computerspieler sind, was ist meine These, diejenigen, die als erstes eigentlich ins Netz gegangen sind und sich dort auch vernetzt haben in Communities und deswegen ist das ein spannendes Thema. Mhm.
Dann haben wir noch Daniel Fiene, Redakteur und Moderator von Antenne Düsseldorf und macht den Podcast Was mit Medien? Ich glaube, einer der größten deutschsprachigen Podcasts. Nein, natürlich, ja. Und bescheiden ist er auch, sehr sympathisch. Und zu guter Letzt Marion Haag, die Referentin für Medien und Telekommunikation beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Das heißt, wenn es um Datenschutz geht, dann sind Sie die Expertin heute hier. Sehr schön, dass Sie alle da sind. Vielleicht erstmal eine Frage an Herrn Efsan und Herrn Fiene. Es klang eben schon so ein bisschen an, warum ist Social Media so populär und beliebt? Ich meine, was ist der Reiz?
Das ist einfach ein gewisses Gefühl der Anbindung. Also so ein Phänomen, morgens will man ja, was weiß ich, im Bad, wenn man aufsteht oder so, da macht man ja auch als erstes gerne irgendwas an. Also irgendwie, dass ich Radio höre, dass ich Musik höre. Ich möchte wissen, ob die Welt sich noch dreht. Und wenn da eine langweilige Politikmeldung kommt, dann ist man froh, weil man weiß, es ist nichts explodiert. Und genau die gleiche Funktion haben Social Media auch. Und nur der Vorteil ist dort, dass dort darüber hinaus auch noch Leute, die ich mich mit Leuten verbinden kann, mit denen ich gerne unterwegs bin, beziehungsweise die ich mag, die ich irgendwie spannend finde, was sie tun oder weil es einfach gute Freunde sind, die man aus alten Zeiten kennt, aber die mittlerweile in ganz Deutschland wohnen oder vielleicht sogar weltweit und dass man einfach an die weiter angebunden ist, auch mit denen kommunizieren kann.
Also so ein Gefühl der Verbundenheit, obwohl man ziemlich weit entfernt sein kann.
Ja, also ich benutze das ja überhaupt nicht privat, obwohl es manchmal so aussieht, aber von mir gibt es kein einziges privates Bild von meiner Familie oder wie ich wohne oder von meiner Wohnung oder sonst was, weder von meinem Auto, gar nichts, noch nicht mehr vom Hund. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich ja als Social Media sehr beruflich nutze und für mich ist es ganz wichtig, dass die Leute verstehen, welche Gedankengänge ich habe und ob sie dieser Gedankengänge folgen können oder nicht. Damit ich halt eine gewisse Selektion habe von Menschen, die halt ähnlich denken wie ich und nicht. Und das zeigt Social Media. Das ist eine sehr schöne Geschichte, die man halt nutzen kann, um Menschen zu finden, die halt ähnlich sind. Und weil man sie austauschen kann. Weil ich kann mich nur ganz genau daran erinnern, als ich relativ jung war und 7 Freunde hatte, das hatte ja jeder von euch. oder auch gerne mehr. Aber wenn man dann eine tolle Idee hatte und dann zu deinen Freunden hingegangen ist und hat gesagt, hey, ich habe so eine total krasse Idee, lass uns mal darüber sprechen, was ist passiert? Die haben dann gesagt, ja, lass uns Fußball schauen. So, und dann dachte ich mir die ganze Zeit, ja, aber ich habe doch was zu erzählen, Leute, hört doch mal zu. So, und das ist nie richtig passiert. Klar, da gibt es immer einen, der dann halt bemitleidend dann sich daneben setzt und einfach mal zuhört und nur nickt die ganze Zeit. Und das verändert sich gerade. Man kann richtig über Themen sprechen, Menschen finden, die ähnlich denken wie einen. Das heißt also, sich vernetzen und halt dementsprechend, wie er auch sagte, sich wohlfühlen, ja, unter Menschen, die einen halt gut gesonnen sind. Gerade wenn es halt Shitstorms gibt, dann ist man ja nicht gut gesonnen. Also es gibt ja auch Menschen, die halt genauso anfangen, einen dann halt zu nerven. Ja, die entfollow ich auch gerne mal dann ganz schnell, weil das macht dann keinen Spaß. Die werden
einfach geblockt. Kann es vielleicht auch damit zusammenhängen, dass es so beliebt ist, weil man eben ja gerade keine Langeweile mehr hat, weil viele Leute auch Angst davor haben, Langeweile zu haben und statt einmal die Wand anzustarren und nichts zu tun, dann lieber gucken, was geht gerade so ab in verschiedenen Netzen. Kann es auch damit zusammenhängen? Also Angst vor Langeweile?
Ja, die Angst vor Langeweile hatten wir ja alle schon immer, weil das ist ja, glaube ich, mit das Schlimmste, was es gibt, gerade wenn man jung ist, ja, und weil man sich irgendwie unfassbar alleine fühlt. Und genau dieses Alleinefühlen gibt es ja gar nicht mehr. Man ist nie alleine. Man hat immer irgendwelche Leute. Und wenn man auch nicht unbedingt mit Leuten kommuniziert, heißt das nicht, dass wir nicht kommunizieren, sondern wir kommunizieren ja dadurch alleine, dass wir lesen und uns dann hineinfühlen, wie die einzelne Person, die ich vielleicht kenne, was sie gerade macht. Das heißt also, ich kann in Träumen reingehen. Aber Nachteil der ganzen Geschichte ist ja natürlich, wenn ich mich nicht langweile, komme ich nicht zu mir selbst, also über mich selbst richtig nachzudenken. Und dementsprechend ist natürlich auch auf der anderen Seite, wenn ich mich richtig gut positioniere im Internet, muss ich ja über mich selbst nachdenken, sonst kann ich mich ja gar nicht positionieren. Das heißt also, im Grunde genommen gibt es dann deswegen Leute, die nur konsumieren, sie werden halt extreme Nachteile haben. Und Leute, die nicht nur, die halt konsumieren und gleichzeitig extrem mitmachen, die werden sich tatsächlich mehr und mehr bilden.
Ja, eine Wortmeldung.
Ja, was ich interessant finde, also Social Media wird ja jetzt momentan gehypt, aber eigentlich ist das Grundmotiv, was da drunter liegt, ja nichts Neues. Also seit das Internet existiert, haben sich Leute über Interessen gefunden. Da gab es ja die Bulletin Points, diese Boards, die gibt es immer noch übrigens, sehr interessant, oder Chats, wo man Interessen organisiert. Und auch vor dem Internet haben die Leute sich zusammengefunden und kommuniziert. Das heißt, das Grundbedürfnis des Menschen hat sich nicht verändert. Das Internet hat jetzt nur die Techniken geliefert, es einfacher zu machen. Und es hat auch nicht die Relation zwischen Produzenten und Konsumenten verändert. Diese alte Regel 9-10-1, ja, also irgendwie 9 Leute konsumieren nur und einer produziert. Und ich glaube, es gibt einige kommentieren. Das ist ja erhalten geblieben, auch wenn man sich die Blogosphäre anschaut. Das sind ja nicht wirklich viele. Das heißt, es ist im Grunde genommen keine relevante Änderung in der Kommunikationsstruktur, aber die Mittel, das zu tun, sind einfacher geworden. Es war nie einfacher, sich im Internet auszutauschen. Früher war das mit einer gewissen Hürde verbunden und es gab auch nicht die Techniken, das so interaktiv zu machen.
Ist sozusagen das neuzeitliche Lagerfeuer.
Absolut, ja. Und gerade das Thema Computerspielen zum Beispiel, also LAN-Kulturen ist nichts anderes als Community-Building. Also das, was man so Community nennt, das ist ja, ich meine, es gibt ja Philosophien wie der Kommunitarismus, die darauf verweisen, also es ist ja auch in der Natur des Menschen liegt, als soziales Tier in kleinen Gruppen Interessen verbunden, sich zu organisieren. Und das bildet sich auch im Internet ab, also das kleine Dorf im Internet. Und Spielergemeinschaften gibt es seit den 80er Jahren. Da war es ganz, ganz schwierig, sich technisch zu organisieren. Und trotzdem hat der Mensch, weil das Bedürfnis so schwierig ist, diese technischen Hürden überwunden. Und heute ist es so einfach wie niemals zuvor. Man muss nicht programmieren können, man muss keine IT-Infrastruktur aufbauen, sondern man hat diese Instrumente da. Sie werden einem sozusagen kostenlos in Anführungsstrichen, gratis ist es nicht, weil man bezahlt mit persönlichen Daten, aber das ist alles heute leichter als jemals zuvor. Und das ist, glaube ich, die Revolution. Nicht das Grundmotiv, das dahinter liegt und nicht das Bedürfnis, das ist uralt, seit es den Menschen gibt, aber die Art und Weise, wie wir diese Dinge organisieren können, sind so einfach durch die technischen Möglichkeiten wie niemals zuvor und das ist die Revolution.
Das mit den Hürden finde ich auch extrem wichtig. Wenn wir mal darüber diskutieren, warum twitter ich zum Beispiel jetzt nicht nur persönlich oder bin bei Facebook persönlich, sondern auch irgendwie als Radiosender oder das kann man ja beliebig dann auch auf jede Firma, auf jede Schule und so weiter übertragen. Die Hürden dort zu kommunizieren, das wird wirklich auch von den Leuten abverlangt. Vor 4 Jahren, als ich angefangen habe, haben die Leute uns am liebsten Mails ins Studio geschrieben. Ein paar Jahre davor waren die Call-ins am Boom. Heute schreiben wir uns am liebsten über Facebook. Das ist, obwohl wir alles anbieten, ist das einfach der Kanal, der genutzt wird, weil einfach die Hürde, uns dort zu erreichen, so gering ist. Weil sie wissen, sie haben direkten Zugriff auf den Moderator ins Studio. Und ich glaube, dass das einfach ein gewisser Wandel auch ist. In ein paar Jahren ist das wieder vielleicht ein ganz anderer Kanal, aber momentan ist das zum Beispiel ein Weg, wie uns unsere Community, unsere Hörerschaft dort erreichen kann. Und das finde ich halt ziemlich spannend. Und dass es auch so von die Verantwortung von Medienmachern ist, sage ich mal, auch immer so ein Ort zu haben, wo passiert gerade was, wo sind die Ströme, wo wollen sie sich, oder wie wollen sie mit mir kommunizieren?
Die Hürden ist ja ein gutes Stichwort, weil nicht nur die Hürden zum Kommunizieren sind gering, sondern auch um selbst was reinzustellen. Also jeder kann ja was schreiben. Und wie verändert das die Beurteilung von Inhalten? Also kann man sich noch so verlassen auf das, was da steht, dass das richtig ist, wie zum Beispiel bei einer Tageszeitung, die ein Korrespondentennetz hat? Oder hat sich da auch was geändert?
Vielleicht ganz kurz, die Funktion von Nachrichten hat sich, glaube ich, auch verändert. Also zum Beispiel eine Sache, die total belanglos ist, wo man eigentlich denkt, so warum schreibt das jetzt jemand irgendwie auf seine Twitter-Timeline oder auf seine Facebook-Timeline? Für einen ganz bestimmten Nutzerkreis ist diese Nachricht genauso wichtig wie zum Beispiel gestern Abend der Stuttgart 21-Entscheid. Das heißt, die Funktion von Nachricht oder die Definition, die hat sich eigentlich groß verändert. Und ob sie jetzt vertrauenswürdig ist oder nicht, das entscheidet jeder Nutzer selbst, ob er der Person vertraut, der er da gerade folgt. Das ist immer eine ganz wichtige Sache. Das heißt, es hat alles was mit Vertrauen auch zu tun.
Und ich glaube, was wichtig ist... Ja, es gibt ja die schöne Zitat, wenn die Nachricht wichtig genug ist, wird sie mich erreichen. Also das ist ja heute, denke ich, eher das Denken. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass in der Tagesschau ich die Nachrichten zusammengefasst kriege, sondern ich kanalisiere meine eigenen Nachrichten. Und wenn ich ein Netzwerk habe, dann erreichen mich natürlich auch vorrangig die Nachrichten, die etwas mit mir zu tun haben, mit meinen Interessen. Also je breiter ich das spanne, desto mehr Nachrichten erreichen mich natürlich auch. Aber tatsächlich dieses sehr spezifische, diese kleinen Nachrichten, es ist heute sehr viel einfacher daran teilzuhaben, an Netzwerken, an kleinen, kleinen Gegebenheiten auch.
Herr Efsen. Entschuldigung, nee. Masari.
Ganz kurz, genau. Ja, wir haben den gleichen Vornamen.
Das normalerweise, das finde ich ganz toll, da bin ich echt froh, normalerweise gibt es 5 Ralfs in einem Panel und dass jetzt immer 2 andere Namen da sind, die gleich sind, ist sehr angenehm.
Das ist gut, weil mein Nick ist halt Ibu M, das ist immer, also wenn wir auf Twitter folgen, will der Ibu M eingeben. Dieses Thema, inwieweit sind Social Media eine Bedrohung für das klassische Nachrichtengeschäft, ist halt eigentlich eine Spezialdiskussion zwischen den Medienmachern. Das nehmen wir nur nicht wahr, weil wir alle uns in diesem Mikrokosmos bewegen, entweder aktiv als Medienmacher oder von der PR-Seite. Aber der klassische Social-Media-User sieht das gar nicht so. Er nutzt Facebook eher als erweiterter Freundeskreis und sieht gar nicht, dass er jetzt Nachrichten produziert. Und ich habe die These eben aufgestellt, es sind gar nicht mehr Nachrichtenquellen als früher. Also auch wenn man alle Blogger nimmt, die wirklich sich regelmäßig zu einem Thema qualifiziert äußern und die auch wirklich eine Reichweite haben, dadurch, dass nicht nur viel gelesen werden, sondern auch zitiert werden, das ist nicht mehr als früher. Und die meisten nutzen Social Media wirklich, um sich mit Freunden auszutauschen und die sind sich dessen klar bewusst und die haben einen anderen Fokus, einen anderen Blick auf Social Media als die klassischen Medienmacher. Die Journalisten sehen sich bedroht durch Social Media und deswegen ist diese Diskussion auch oben auf und die meisten, die halt professionell über Social Media sprechen, sind entweder Marketingleute, PR-Leute oder Medienmacher. Und dabei verkennen wir, dass eigentlich 99% der Leute Social Media als erweiterter Freundeskreis nutzen oder um sich zum Beispiel im Hobby zu organisieren, ob es jetzt Computerspiele sind oder der Fußball oder der Sport. Das ist ein ganz anderer Fokus und das müssen wir auch als professionelle Leute im Blick behalten.
Wie ist es überhaupt, ja, Frau Haag? Sonst würde ich aber...
Okay. Ist das an?
Ist an, ja.
Ja, zu dem Thema Leichtigkeit würde ich mich dann gern auch noch einklinken, weil meine Behörde, also der Landesbeauftragte für Datenschutz, der kommt halt immer dann ins Spiel, wenn sich die Gefahren dieses Mediums realisieren und das ist dann der Fall. Ja, wenn man zwar auf der einen Seite von der Möglichkeit, das zu nutzen, der Leichtigkeit, der flexiblen Kommunikation spricht, aber mittlerweile ist es nun mal auch so, dass viele sich gezwungen fühlen zu beteiligen, auch wenn sie sich vielleicht auf der anderen Seite überfordert fühlen, damit umzugehen. Herr Efsan hat so schön gesagt oder aufgerufen, nutzt die Möglichkeiten, die euch das Medium bietet. Ich würde gerne noch anfügen, soweit ihr das überblicken könnt, weil das ist ganz oft einfach auch ein Problem. Man ist gezwungen, sich damit zu befassen und plötzlich hat man halt einen Eintrag auf seiner Pinnwand, in dem alles zu finden ist, was man selber eigentlich nicht unbedingt preisgeben würde. Bist du Sabine Müller, die damals in der und der Klasse war und früher dies und das gemacht hat und am besten noch mit Foto, ja.
Genau, ein das Foto aus alten Zeiten.
Genau, ein Foto aus alten Zeiten, das man vielleicht nicht so gerne mit allen teilen möchte, dann hat man schon das Problem, wie kriege ich das wieder weg? Insofern sehe ich das natürlich auch als tolles Medium, das man nutzen kann für seine Zwecke. Allerdings haben wir gerade bei einem US-Anbieter wie eben Facebook das Problem, dass sich die Firma nicht unbedingt an die deutschen rechtlichen Grundlagen gehalten fühlt, auf deren Basis wir dann wiederum versuchen können, unsere aufsichtliche Tätigkeit zu betreiben. Und wir haben dann einfach sehr viele Eingaben mit hilflosen Nutzern, die uns fragen, ja, was können wir denn machen? Ist das denn richtig? Was mache ich jetzt dagegen, dass mein Bild, mein Name, irgendwelche Informationen über mich in sozialen Netzwerken auftauchen? Und gerade bei Facebook ist es relativ schwierig, das wieder zu beseitigen. Mhm. Insofern...
Facebook ist ja nicht das Einzige. Gerade vor ein paar Wochen war ja mit Electronic Arts und
genau, den ganzen die Spiele sind nochmal ein ganz besonderer Bereich, also der auch im Moment ganz heiß ist und wo wir auch viel damit zu tun haben, klar.
Aber gerade bei Electronic Arts, also auch datenschutzrechtliche Probleme bei Online-Spielen, ist ja gerade die Community der stärkste Kritiker.
Wollte ich gerade
sagen. Und übers Internet kann man ja gerade auch solche Fragen, also zum Thema Sensibilisieren, viel besser organisieren als Sie als Behörde, wenn Sie dann irgendwelche Flyer rausgeben. Nichts dagegen, das ist sehr wichtig. Aber der klassische Informationsweg ist halt früher war extrem schwach ausgeprägt. Sie haben eigentlich nur wenige Leute erreicht. Und heute ist die Community, und das finde ich sehr wichtig herauszustellen, das sind ja keine Opferlämmer, sondern wenn man sie sensibilisiert, wenn die Community sich vor allen Dingen selber sensibilisiert, dann ist sie der stärkste Garant, Fehlentwicklungen wirklich zu korrigieren. Und so entstehen auch politische Bewegungen wie die Piraten, die sich zum Beispiel auch einen großen Teil auch daraus resultieren, dass zum Beispiel auch solche Diskussionen wie gegen Ballerspieler, die politisch motiviert sind, halt wirklich entsprechend mobilisieren.
Vielleicht mal für alle, die keinen Facebook-Account haben. Social Gaming, wie sieht das konkret aus? Also was ist der Unterschied zu anderen Spielen?
Naja, Social Gaming ist halt ein Begriff, was halt irgendwann mal geprägt worden ist, wo ich halt eigentlich ein Feind davon bin, das wirklich so zu halten, wie es im Moment ist. Aus dem einfachen Grund, Farmville ist kein Social Game. Social Game bedeutet für mich halt wirklich mit Freunden zusammenzuspielen, aber auch zu kommunizieren. Farmville, Cityville und so weiter, da kann man ja noch nicht mal chatten. Man kann ja sich noch nicht mal Nachrichten hinterlassen. Man kann gar nichts. Man kann nur spielen und der andere muss halt einem folgen und auf die Plattform draufgehen, um sozusagen etwas zu leisten, was ich als Freundschaftsbeweistool nenne. Ja, also ich zeige einem anderen halt, dass ich meine Zeit opfere, damit er dann merkt, er ist mein digitaler Online-Freund. So, und das war's. Das nennen die Social Game. Wir denken Social Game ein wenig weiter, weil ich glaube, als Social Game, gerade Gamification, wenn man mal ganz ehrlich ist, und das im Zusammenhang mit Social Network, ist für mich Social Game. Das heißt also, wie kann ich Menschen anfeuern, Dinge zu tun und weiterzumachen, damit sie halt effektiver werden. Ein gutes Beispiel, man darf das gar nicht in Form von Daddeln sehen. Es gibt mittlerweile Apps, wo man halt seinen Tagesablauf reinpacken kann, wie zum Beispiel, wenn ich einmal putze, wenn ich einmal Geschirrspüle anstelle, wenn ich einmal sauge, kriege ich x Punkte. Und so motiviert man sich weiterzumachen und dann halt x Punkte zu bekommen, das mit seinen Freunden zu teilen. Ein anderes Beispiel ist Nike Plus. Je mehr ich laufe, desto mehr Punkte bekomme ich, desto mehr Awards bekomme ich und dementsprechend werde ich ja insgesamt fitter. Ja, da gibt es natürlich auch bei dir, Ibo, da kannst du ja gleich nochmal erzählen, was es da noch gibt. Wir wollen halt ein wenig weiterdenken, wie man Social Game einen Schritt weiterführt mit FlipLife. Beispielsweise, dass wir als Social Game mit Crowdsourcing verbinden. Bei uns sind echte Firmen wie Daimler, Bayer, demnächst E-Plus und größere Konzerne werden jetzt nach und nach folgen. Sie kommen rein, man kann halt diese Konzerne spielen, nicht nur mit denen spielen, sondern auch mit denen echte Projekte machen. Also richtig mit denen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist halt ein Schritt weitergedacht und dementsprechend freue ich mich darauf, dass man Social Game nicht einfach so darstellt und sagt, dass es jetzt fahren will und fertig ist. Nein, da bin ich strikt dagegen, sondern man muss halt Social Game wirklich dem geben, was es wirklich ist.
Das Thema Social. Da sollten wir gleich nochmal vielleicht auch über die Daten sprechen, die da gesammelt werden könnten. Aber Herr Koring, Sie wollten noch was sagen. Ja,
ich würde sagen, das, was unter Social Games läuft, ist meistens also alles andere als Social. Also es ist ein sehr passives soziales Miteinander, wenn überhaupt. Also man nutzt halt Menschen, damit man selber einen Spielerfolg erzielt, aber man kommuniziert in keinster Weise mit ihnen und man setzt sich gar nicht mit ihnen auseinander in irgendeiner Art. Also weder kooperativ noch kompetitiv. Also das, was Computerspiele von Grund auf her leisten, also seit man zusammen vom Computer spielt, ist sehr viel sozialer und würde der Social Games viel besser zutreffen. Das heißt, alles, was, ich sag mal, nicht auf den sozialen Netzwerken zu finden ist. Also da findet jetzt auch ein Wandel statt, dass diese Spiele, also ich finde, sie haben sich immer etwas stark über das Geschäftsmodell definiert. Also das, was Social Games waren, war ein sehr ausgefeiltes Geschäftsmodell, wo man versucht hat, den Leuten ganz platt zu sagen, wirklich sehr viel Geld aus der Tasche zu ziehen, indem man die Beschränkungen so weit hochgesetzt hat, dass man wirklich nicht ordentlich spielen kann, ohne ein bisschen Geld auszugeben. Das ist, finde ich, wo ein Wandel einfach stattfindet und stattfinden muss, weil das hat sich jetzt ganz bewährt, also nicht 80 Millionen Farmville-Nutzer, aber die Zahlen sind ja zumindest bei den klassischen Social Games einfach auch rückläufig, weil die Leute einfach auch keine Lust mehr auf dieses Spielen ohne Anreize haben. Man kann nicht verlieren, man investiert nur Zeit. Das ist eigentlich das, was Social Games tun. Man spielt nicht miteinander.
Mhm. Also es ist erst der Anfang. Also im Grunde genommen sind wir bei den sozialen Netzwerken da, dass diese Spiele, die jetzt da eingeführt worden sind, ja wirklich im Grunde genommen Steinzeit sind. Und es gibt andere Spiele, Online-Games sind ja der Bereich in der Games-Industrie, die am stärksten wachsen. Was sind Online-Games? Das sind Spiele, die ich übers Internet mit anderen spielen kann. Also gibt es seit Mitte der 90er Jahre und da entstehen auch soziale Netzwerke, spezialisiert unabhängig von Facebook. Einer davon sind wir, die Electronic Sports League, die auch weltweit existiert. Wir haben zwar jetzt nicht so viele Mitglieder wie Facebook, wir sind etwa bei 3,4 Millionen, aber das sind sehr aktive Intensivspieler, die das zum Beispiel so wettbewerbsorientiert wie ein Sport machen. Aber solche Gaming-Communities gibt es überall und verteilt. Und das ist etwas, was man, glaube ich, nicht vergessen darf. Letztendlich ist Spielen das, was am meisten auch die Leute motiviert und auch bei der Stange hält, wenn man das sozusagen so werbesprachlich betonen darf. Die Verweildauer ist gerade bei Facebook, bei Social Games am höchsten. Also keiner gibt mehr, sozusagen, investiert mehr Zeit als Gamer und das ist erst der Anfang. Also die ganze klassische Spielindustrie geht auch im Bereich Online-Games, da wächst das und die Ansprüche der Spieler, auch der Gelegenheitsspieler wachsen, sodass wir im Grunde genommen in 5-6 Jahren eher als Mainstream postulieren können, dass die Spiele, die heute AAA sind, ob es jetzt Call of Duty oder Battlefield 3 oder Sims ist, dass die im Grunde genommen eigentlich der Maßstab sein werden und dass ich nicht mehr mit sowas wie Farmville zufrieden sein werde. Mhm. Das ist erst der Anfang. Aber es ist eine Entwicklung, die nicht neu ist, sondern die seit Mitte der 90er Jahre existiert. Weltweit organisieren sich Leute in Spieler-Communities und das ist etwas, was erst jetzt durch Facebook im Grunde genommen so einfach ist wie niemals zuvor. Und was wir sehen werden, ist, dass die klassischen Spieleprinzipien aufgebrochen werden mit sozialen Elementen, die sie schon eigentlich haben, angereichert werden und dann geht es wirklich die
Depot. Aber ich glaube, wir haben hier unterschiedliche Zielgruppen. Also das, was ihr als Zielgruppe habt, das sind halt die Spieler. Und ich glaube, das, was den Erfolg auf Facebook gebracht hat, das ist eher das, ich sag mal, Fastfood-Spielen, das Spielen nebenbei, das kleine Spiel für 5 Minuten. Das sind nicht die Leute, die sich irgendwie als Gamer fühlen würden, sondern tatsächlich die ein bisschen Ablenkung wollen gegen die Langeweile. Also wirklich auf dem Bahngleis mal kurz die Farm ein bisschen pflegen oder zu Hause mal 5 Minuten kurz abschalten. Also da werden sich die Spielprinzipien auch ausdifferenzieren, aber ich glaube, so diese Komplexität, die Spiele bisher oder die Spiele haben grundsätzlich oder haben können, werden sich nur sehr schwer durchsetzen, weil die einfach sehr viel Zeit schon wieder fressen, die Leute dann auch gar nicht unbedingt investieren wollen auf Facebook, weil da so viele Dinge auch zu tun sind.
Meine These ist ja, Homo ludens, sozusagen der spielende Mensch ist eigentlich eine Grundkonstitution des Menschen und der Gamer ist zwar eine eigene Community, es versteht sich auch als Jugendkultur, gerade was wir machen, das sind Leute, die zum Beispiel auch professionell spielen und das ist hochinteressante, man könnte sagen Subkultur, aber in meinen Augen ist das eine der stärksten, größten Jugendkulturen überhaupt. Es gibt einen Soziologen, Waldemar Vogelsang aus Trier, der untersucht verschiedene Jugendkulturen, Hip-Hopper, Gothic-Leute, und er sagt, die Leute, die aus diesen Clans, aus diesen Spielervereinigungen, diese Jugendkulturen, die in eigener Sprache, und Code, im Internet sich entsprechend organisieren, sind derzeit die weltweit größte Jugendkultur. Also es sind Millionen Menschen, die sich damit identifizieren, ob es in Südkorea, in den USA, in der Türkei, in Russland ist, und die kennen diese Jugendkultur, und ob ich denen, wenn ich denen jetzt ein Spiel zeige, einen Wettkampf, die verstehen das. Ich muss ihnen das nicht erklären, ob der jetzt in Südafrika sitzt oder in Kanada. Das ist für ihn Common Sense, so wie Fußball halt weltweit verknüpfend ist. Aber meine These, und da würde ich dir widersprechen, ich glaube schon, natürlich nicht hat jeder die Zeit, sich intensiv mit Spielen zu beschäftigen, aber Spielen ist ein Grundbedürfnis. Man lernt mit Spielen, man kann Aufgaben, auch wichtige kommerzielle Geschichten über Spiel, Gamification-Motive anreichern, und deswegen ist das noch lange nicht ausgeschöpft, und ich glaube auch, Menschen wollen anspruchsvoll spielen und nicht nur berieselt werden. Damit kann man auch lernen und zum Beispiel auch Bildungserfolge.
Nochmal kurz zurück auf das, was Sie gesagt haben, Efsan, dass es Spiele gibt, mit denen man sein Leben geregelt kriegt. Ich habe letztens dieses Up-Armband gesehen. Man trägt also ein Armband die ganze Zeit und das misst, was man gerade macht. Und man kann dann gucken, wie viele Stunden man schläft, wann man was Gesundes gegessen hat und wann man sich bewegt hat und nicht nur vom Computer saß. Und das wird alles auch hochgeladen auf Server und man kann dann sich mit anderen vergleichen und gucken, dass man einen gesünderen Lebenswandel führt und das eben auch ja, verspielt, dass man eben das, was man eigentlich machen sollte, als Punktewertung bekommt und damit motiviert wird. Einerseits ja ganz gut, aber andererseits, was? Ja, ja. Und interessant ist ja auch, dass dann gleichzeitig alle möglichen Daten gesammelt werden. Wie geht man damit um?
Danke. Sie sagen ja, die Nutzer organisieren sich, aber das Ganze findet halt statt auf Plattformen, die von einem Dritten betrieben werden und zu dessen Konditionen ich mich da organisiere. Und nicht unbedingt. Bei Facebook ist es allerdings so, und wie wir bei Battlefield 3 jetzt sehen, mit Origin, dass ich dazu installieren muss, ist es ja auch sehr gut, dass die Nutzer das nicht kritiklos einfach übernehmen, sondern dabei schon auch ganz genau hinschauen, auf welcher Basis und zu welchen Konditionen das Spiel funktioniert. Nur ist es dann am Ende leider doch so, dass der Reiz, der dahinter steht und das Spiel spielen zu können, so stark ist, dass man dann vielleicht doch den Schritt geht und sagt, ach nee, okay, ich durchdringe das hier jetzt nicht ganz, aber das spielen so viele oder auf Facebook sind so viele, das kann so schlecht nicht sein. Ich mache das jetzt auch. Außerdem steht man sonst außen vor, wenn ich das jetzt nutzen will, dann muss ich es halt, wie gesagt, zu den Konditionen oder ich lasse es bleiben. Und wie die Nutzerzahlen zeigen, ist der Reiz, der dahinter liegt oder mittlerweile die Möglichkeit überhaupt dabei zu sein bei einer derart großen Masse schon so groß, dass das Risiko in Kauf genommen wird. Und die Missbrauchsfälle nehmen zu, beziehungsweise werden zunehmend bekannter, sodass wir natürlich sehr froh sind, dass der Umstand uns zur Seite steht und den Druck noch zusätzlich erhöht, dann doch hier Möglichkeiten einzubauen, dass ich das Ganze nutze, aber auch genau weiß, was passiert eben mit meinen Daten, mit denen ich das Ganze ja letztendlich auch bezahle.
Es ist ja unbestritten, dass Facebook der größte ist. Vielleicht noch Google Plus jetzt. Hefsan, Sie sind ja bei Facebook ausgestiegen, habe ich gehört, und sind nur noch bei Google Plus. Wurde mir gesagt.
Fehlinformation, nein.
Okay, gut, dann bin ich beruhigt.
Nein, ich habe das ja schon von vornherein gesagt, wenn man halt jetzt schon weiß, dass halt in der Zukunft die Suchmaschinen und alles drumherum algorithmisch denkt, geht ja nicht anders, muss ja Mathematik sein. Dementsprechend, ja, wir werden ein bisschen zu Maschinen, ja, weil wir halt in deren Systeme uns angeordnet haben, angesiedelt haben und auch angeschmiedet haben und wir lieben es sogar, also wir akzeptieren es ja auch sogar. Nein, wenn man das natürlich versteht, dann muss man halt überall aktiv sein. Hat natürlich einen extremen Nachteil, gerade wenn Leute halt so aktiv sind wie wir, dann hat man auch plötzlich 600 E-Mails pro Tag mehr. Und das ist ein Problem. Und zwar aus dem einfachen Problem, das macht das Lebensgefühl ja nicht schöner. Im Gegenteil, das macht ja Stress. Und das nervt mich extrem, weil auf der anderen Seite will man ja den Menschen da zurückantworten und sagen, ja toll, dass du mir schreibst und ich finde das ja auch super, dass du halt Anteilnahme nimmst, aber die Zeit fehlt. Wenn jede E-Mail nur 2 Minuten dauert, sind das 1200 Minuten pro Tag mehr. Ich wüsste gar nicht, woher ich das nehmen soll. Und dementsprechend ist das natürlich auch ein Riesenfehler und Problem, wenn ich dann irgendwie auf einer Konferenz stehe und da sagt mir jemand, ja, ich habe dich vor 3 Monaten angeschrieben, ja, dann habe ich ein furchtbar schlechtes Gefühl. Ja, das heißt also, plötzlich ist das System, was ich nutzen muss, damit ich halt dementsprechend von Google akzeptiert werde und nicht vergessen werde oder von Google geliebt werden möchte, damit man schön oben steht, wenn man halt Dinge sucht, hat auch natürlich Nachteile. Das heißt also, auch ein Nachteil ist natürlich, man ist immer mehr auf diesen ganzen Plattformen und ich habe letztens gemerkt, auch ganz intensiv, ich kann ja da gar nicht negativ reden. Beispielsweise negativ reden in der Form, ich fühle mich heute nicht gut. Eigentlich fühle ich mich gestern auch nicht gut und morgen fühle ich mich auch nicht gut. Also wenn ich das reinschreiben würde, würden mir die Leute entfollowen oder weggehen, mich halt wegpacken von ihrer Liste. Dementsprechend hat ja dieses System grundsätzlich ja nur ein positives Feedback, ist ja nur ein positives Feedback-System. Ich lese eigentlich nur positive Dinge. Ja, und das ist etwas, was mich auch immer weiter stört, dass der Mensch an sich selbst gar nicht in diesem System richtig sein darf.
Dem würde ich aber widersprechen. Ich glaube, es geht eher um authentische Dinge, nicht nur um positive Dinge. Wenn Leute nur positiv schreiben, das nimmt man denen überhaupt nicht ab. Also das kommt schleimig und gegelt rüber und dann unfollowt, also dann entfreundet man sich dann auch wieder.
Aber diese Information Overflow ist das, glaube ich, auch eine Scheindiskussion, kann das sein? Weil ich hatte ja eben gesagt, also genau das Gleiche wie mit den Medien, also welche Auswirkungen haben Social Media auf die klassischen Medien, diese Diskussion beschäftigt wirklich nur einen kleinen Kreis. Und das Gleiche, was Frank Schirmacher zum Beispiel geschrieben hat, ja, also Payback, das betrifft im Grunde genommen eigentlich den klassischen User eigentlich überhaupt nicht, weil der hat nicht wie wir hunderte oder tausende Follower und Friends, sondern der hat vielleicht dann 20 Freunde bei Facebook, nutzt Twitter wahrscheinlich gar nicht, weil wer nutzt dann Twitter? Das sind wirklich professionelle Leute. Der ist nicht bei Xing, der ist nicht bei Google+. Also dieses Problem, was wir so sehen, dieser Information Overflow und was macht das eigentlich mit unserem Gehirn, das trifft nicht zu. Und wenn man sich die Gym-Studie anschaut, junge Leute verbringen mehr Zeit im Netz, aber die schauen das dafür weniger fern. Das heißt, die Zeit, die ich am Tag für Medien nutze, wird ja nicht größer, sondern ich verbringe einfach die Zeit anders. Und ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, so was Frank Schirmacher gesagt hat, dass wir unser Gehirn jetzt umbauen, dass das ein virulentes Problem für den klassischen Nutzer ist, also für den Durchschnittsnutzer für Social Media, der sich dann eher Interessen gesteuert, der spielt mal, der ist in Communities unterwegs und der ist bei Facebook und das war es dann auch. Und wir, die wir professionell damit arbeiten und in ganz vielen Netzwerken unterwegs sind, haben da einen absolut verengten und in meinen Augen auch verzerrten Blick.
Mhm. Zwei Punkte dazu. Vielleicht stimmt das, weil zum Beispiel stimmt es richtig, ich merke das auch immer wieder, wenn ich halt beispielsweise spiegel.de besuche, ich meine, das ist ja wohl einer der großen Seiten mit, und da gehe ich dann halt irgendwo auf einen Artikel drauf und dann sehe ich plötzlich nur 263 Mal geliked oder 600 Mal getwittert, auch bei so Top-Leuten wie Sascha Lobo, der ja Nummer 1 anscheinend sein soll im Netz, ja, bist trotzdem nur 200 Likes. Und dann denke ich mir, ja, wo sind denn die ganzen Social-Media-Leute? Wo ist denn überhaupt hier Social-Media? Das stimmt. Aber man darf eine Sache nicht vergessen. Immer mehr. Also ich habe wollte meine Schwägerin ein Handy kaufen, ohne es in der Form wie Smartphone. Sie hat es nicht gefunden. Sie wollte einfach ein klappbares Handy kaufen. Gibt es nicht mehr. Ja, das gibt es nur noch bei eBay. Punkt. So, und diese Handys haben auch noch alles vorinstalliert. Da ist schon Facebook, Twitter und Co. alles schon installiert und all die ganzen Techniken. Das ist doch nur noch eine Frage der Zeit, dass halt wirklich jeder normale Mensch da draußen sich mit diesen Themen sich beschäftigt und sagt, ja okay, wenn ich auch Twitter nicht verstehe, trotzdem schreibe ich dahin, dass die Sparkasse blöd ist, weil ich da 2 Minuten stand. So, ja. Und das wird halt passieren. Und dementsprechend werden die Suchmaschinen auch in der Zukunft auch ein Riesenproblem haben, diese ganzen Daten an Überfluss an Daten richtig zu sortieren.
Also das Rauschen wird immer größer.
Ja. Und das ist das Problem, Stichwort Sparkasse. Ich bin nämlich gerade wirklich sauer auf meine Sparkasse und konnte es über
Moment, Social ich muss Media kurz twittern.
Habe ich reingeschrieben und sie hat nicht reagiert. Ich bin tief enttäuscht und habe mir schon andere Banken angeschaut. Aber klar, es kommen mehr Nutzer dazu. Freiwillig, nicht freiwillig ist die Frage. Aber was ich auf jeden Fall feststelle, und das ist immer auch so ein Problem, vielleicht auch so ein bisschen Kritik in Richtung Datenschutz, wenn ich jetzt auch mal die ganzen Datenschutzdebatten in den letzten Wochen und Monaten höre, das klingt mir alles viel zu hilflos und zu kontraproduktiv, viel zu wenig konstruktiv. Denn ich stelle auch fest bei den ganzen Nutzern, dass sie auch wirklich Interesse haben, erklärt zu bekommen, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß, wenn ich einen Artikel mache, so und so stellst du dein Facebook-Profil sicher ein. Das wird richtig gut abgerufen, das mag man nicht, obwohl das eigentlich ja so ein langweiliger How-To-Artikel ist. Das weiß ich auch von den Kollegen von 1Live, das läuft Bombe bei denen. Das heißt, da ist ein großes Interesse da und deswegen haben wir zum Beispiel auch bei uns bei Antenne die Sendung mit dem Internet, wo wir das auch immer wieder erklären, weil wir sagen, okay, wir setzen Social Media ein, da gibt es Risiken, also sind wir auch ein bisschen in der Verantwortung, das zu erklären.
Es ist interessant, wie Social Media dann auch die Themen setzt, also dass man sich plötzlich damit auseinandersetzen muss, wie das funktioniert und wie ich das richtig benutze.
Ich finde, es gibt gewisse Bereiche, die auch da eine gewisse Verantwortung mittragen. Das sind einmal die Medien, aber auch ganz klar Bildungseinrichtungen. Wenn ich mal mit alten Studienkollegen spreche, die Lehramt gemacht haben, jetzt im Referendariat oder im Job sind, wenn die mal erzählen, wenn ich mal so frage, und wie wird das denn beigebracht? Dann sagen die, ja, nicht so wirklich, spielt kaum eine Rolle, es gibt ein paar Projekte. Und da bin ich richtig erschrocken. Das sieht, wenn die teilweise berichten, dass deren Rektoren sagen, ach Facebook, ja hier, ich fahre jetzt mal ein langes Wochenende. Das finde ich echt erschreckend, wenn man das so mitbekommt. Ich bin jetzt natürlich in dieser Bildungsszene nicht so perfekt drin, aber dass man das dann so hier und da immer mal wieder hört, das finde ich erschreckend.
Ein bisschen wie Aufklärungsgespräche früher. Wenn es um Sex ging, geht es heute um Social Media. Da wollen die Eltern gar nichts mit zu tun haben.
Selbstreferenzielle, das ist eine sehr interessante Beobachtung. Ich glaube, das ist einfach, weil es ein neues Phänomen ist, wird es natürlich auch entsprechend auch in sich selbst thematisiert. Aber es nimmt auch Ausmaße an, wo ich mich frage, warum muss ich andauernd das Medium thematisieren? Ist es nicht viel spannender zu schauen, was machen Leute mit Social Media? Wo sind die Experten, die zum Beispiel über das Thema Wirtschaftskrise schreiben? Die ganzen Blogger, mich kotzt auch die deutsche Bloggerszene an, weil die beschäftigt sich nur mit sich selbst und vielleicht mal noch mit Internetrecht, was ja auch gut ist, was auch wichtig ist, aber was Leute interessiert und was Leute mit dem Internet machen, welche Auswirkungen das auf das Leben hat, auf die Arbeit, auf die Schule, auf Bildung, auf Beziehung, auf alles Mögliche, das wird viel zu wenig gesehen und deswegen wird zum Beispiel auch nicht wahrgenommen, dass das Thema Computerspiele oder Gaming-Communities eines der wichtigsten Themen überhaupt ist. Die Blogosphäre hat das überhaupt gar nicht wahrgenommen, dass so viele Communities weltweit, nicht nur unsere eigene, unterwegs ist und das Internet ganz, ganz stark prägt. Die Länder, die ganz massiv in die Infrastruktur von Internetausbau investieren, wie Südkorea und Japan, Südkorea nach der Asienkrise, haben vor allen Dingen im Bereich Spiele massiv zugelegt. Das heißt, es gibt eine ganz klare Entwicklung zwischen Ausbau der Internetstruktur und dem Online-Gaming. Also Gaming ist ja sowieso ein Technologietreiber, das wird gar nicht gesehen. In Deutschland haben wir noch erschwerend das politische Thema, das wird eher negativ diskutiert.
Welches Thema?
Sind suchtfördernd und sowas, also diese Suchtdiskussion und Gewaltdiskussion führt dazu, dass man zum Beispiel das Potenzial von Computerspielen und nicht nur von Spielen, auch von anderen Anwendungen, ja, also dass das wirklich nicht wahrgenommen wird. Und viel spannender als welche Gefahren hat Facebook, finde ich zum Beispiel die Frage, was hat eigentlich dazu geführt, dass im Finanzsystem automatische Geräte eigentlich den Börsenhandel bestimmen. Das ist viel spannender. Das wird nur unter Fachkreisen diskutiert, aber nicht in der breiten Blogosphäre, dass letztendlich diese Automatismen krisenhaften Entwicklungen führen, ohne dass irgendein Mensch wirklich aktiv beteiligt sein muss.
Im zweiten Panel werden wir darüber sprechen, wie man partizipieren kann und was die ganzen Medien dazu leisten können. Aber Herr Koring, Sie wollten noch was sagen.
Ja, eigentlich wollte ich auf die Datenschutzbeauftragte auf eingehen, weil ich denke auch, dass diese Risiken zu hoch gehängt werden. Einerseits allerdings Jugendliche, also weil wir gerade beim Thema waren, die zumindest ab einem gewissen Alter auch halbwegs gut einschätzen können. Das Problem halt bisher ist, dass es in Schulen tatsächlich auch nicht vorkommt. Also deswegen hat er vorhin den Medienpass NRW genannt. Man kann jetzt auch, wie gesagt, von dem Namen halten, was man will. Aber Schule holt uns halt immer, wenn wir Workshops machen, halt, wenn entweder etwas passiert ist oder wenn es einen engagierten Lehrer gibt. Aber nicht, weil es grundsätzlich, und es geht jetzt hier gar nicht um Facebook, es geht um ein Grundverständnis von Medien, was Medien mit uns machen. Also das wird, Schule hat diese Verwandlung, diese Veränderung eigentlich nicht wahrgenommen, der Bildungsapparat. Und da geht es wirklich um tiefere Fragen. Da geht es um Selbstdarstellung, da geht es darum, was gebe ich von mir preis? Also es sind ja ganz andere Fragen, als dass ich immer nur hingehe und sage, was sind die Gefahren, was sind die Risiken, was sind die Chancen? Sondern, dass ich die Leute darauf vorbereite, mit ihren Profilen klarzukommen und die auch pimpen. Und die Jugendlichen tun das später. Also aus einer Selbsterfahrung, aus einem Weg heraus, vielleicht mit schlechten Erfahrungen. Die haben durchaus Facebook-Profile, wo sie wissen, wie das wirkt. Und bei Erwachsenen denke ich immer, jeder weiß oder jeder kann sich informieren. Da würde ich immer sagen, das ist auch eine gewisse Freiheit, sich für Facebook oder gegen Facebook zu entscheiden. Also da werden mir die Risiken für Erwachsene immer ein bisschen hochgehängt. Also nicht, wenn es um Abzocke geht oder so, das meine ich nicht. Aber jeder kann sagen, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei.
Ich glaube, es ist...
Satz nur dazu. Ja. Ich glaube, wenn wir es nicht verstehen, dass wir jetzt das System... nutzen, und zwar so, dass es halt für mich positiv wirkt, wird es in wenigen Monaten oder gar ja noch nicht mal ein Jahr zu spät sein, weil die Leute werden jetzt wach. Jetzt positionieren sie sich in ihren Branchen, in ihren Feldern, und dementsprechend kann ich nur den wärmsten Tipp geben, wirklich jetzt sich zu spezialisieren und sich halt ein wenig zu vertaggen. Ja, also wir sind auch leider nur Tags. Ich bin auch immer wieder enttäuscht, wenn ich auf System gehe, die halt meine ganzen Social-Network-Aktivitäten zusammenführen und daraus dann Tags erstellen, dass ich nur 21 Schlagwörter bin. Ja, das ist echt enttäuschend. Ich dachte, ich wäre ein bisschen mehr, aber ich bin nicht mehr. So, und dementsprechend ist ganz wichtig, dass man sich halt diese 21 Schlagwörter plus X, ja, wenn man sich mehr zutraut, dann halt sich vorstellt, was bin ich, welche Schlagwörter identifizieren sich mit mir, und dementsprechend diese Schlagwörter zu bekannt zu machen, in den Blogs reinzusetzen, immer wieder zu nutzen, dass man das System ein bisschen auch ausnutzt, ja, und auch austrickst auch ein wenig. Also jetzt positionieren, damit halt in der Zukunft halt man nicht plötzlich als Fachmann auf Seite 42 zu finden ist, statt halt jemand, der vielleicht nicht unbedingt Fachmann ist, aber es das System richtig ausgenutzt hat, auf Seite 1 ist.
Das Wichtige ist ja, wenn man das System richtig ausnutzen möchte, muss man es erstmal verstehen. Also ich erinnere mich...
Das System ist ja relativ simpel. Also das System arbeitet ja nach Schlagwörtern, wie alles andere auch. Wir leben ja nun mal in einer kategorisierten Welt, und dementsprechend muss man sich halt dementsprechend in die Kategorien reinsetzen, wo man meint, da ist man halt Fachmann. Das ist relativ simpel.
Bewegt sich wieder in diesen Kreisen. Das ist nicht das ist kein Tipp für den Standard-User. Der Standard-User braucht nicht beim Google-Ranking oben zu stehen. Das ist dem vollkommen egal.
Ja, aber der Standard-User hat doch auch irgendwann mal einen Beruf, wo er sich halt dementsprechend sich positionieren möchte.
Für uns ist es relevant, weil wir leben davon und wir kriegen dafür Geld. Aber für den
Allerdings wird es immer, finde ich, allerdings wird es immer wichtiger, halt sich auch für Berufe zu positionieren. Also würde ich ihm jetzt auch für Jugendliche tatsächlich das zumindest verstanden zu haben, wenn man die Dinge nutzt, also auch in vielen Berufen. Da geht es tatsächlich auch darum, zu wissen, was Twitter macht, wenn man es nutzt, was Facebook macht, wenn man sich da darstellt, wie ich mich da darstellen kann, um einen Job zu kriegen, etc. Also über eine Netzetikette, also auch gesellschaftlich, kann man dann ja auch nochmal diskutieren, also ob meine Sachen auf Facebook jemanden angehen, der von außen reinkommt, aber tatsächlich ist es wichtig zu wissen, was diese Dinge machen, wenn ich mich dann später im Job bewerbe oder auch wenn ich sowas wie eine Timeline habe jetzt, was ja durchaus für in der Diskussion ist, wie ich die darstellen kann, wie ich mein Leben darstellen kann, was nehme ich da rein, was nehme ich da nicht rein, will ich da mitmachen, will ich da nicht mitmachen, interessiert, hat es jemand zu interessieren, was ich als Kind gemacht habe, auf welcher Schule ich war. Das sind Fragen, die man mit den Jugendlichen auch diskutieren muss.
Also früher war es ja so, um nochmal auf die Schule zurückzukommen, was man lernen muss, wenn man zum Beispiel im Deutschunterricht lernt, so ein Wechsel von der Vergangenheit in die Gegenwart, wenn man schreibt, wenn man Geschichten liest, bedeutet immer, dass es irgendwie Spannung verursacht. Und wenn man das einmal beigebracht bekommen hat, dann ist man weniger offen für Manipulation von irgendwelchen Autoren. Genauso ist es beim Fernsehen auch. Man weiß ganz genau, also wenn man da arbeitet, wie ich die Leute steuern kann, dass sie was spannend finden oder etwas weniger spannend finden. Oder auch bei Podcasts, alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat. Und genau das Gleiche muss man wahrscheinlich auch mit seinen eigenen Daten lernen. Und in Süddeutschland gibt es ja schon das als richtigen, da wird Datenschutz ja auch in der Schule schon beigebracht. Wie sieht es hier in Nordrhein-Westfalen aus?
Ja, danke. Ja, also wir haben jetzt zum Glück hierfür auch Unterstützung bekommen, also dass wir mit Medienkompetenz Schulungen auch an Schulen gehen können. Das ist einfach auch eine Frage der Ausstattung von der Behörde, das ist klar. Allerdings bei den Erfahrungen, die ich in dem Bereich habe, habe ich auch das Gefühl, dass es ganz extrem generationenunterschiedlich ist. Also ich wurde teilweise auch von Lehrern schon beschimpft, kann man sagen, wieso macht ihr da nichts, wieso tut ihr da nichts, also eher so die passive Position einnehmend. Da gibt es so eine Aufsicht, die muss doch jetzt da hier irgendwas machen, die können doch nicht einfach die Daten nutzen. Wo ich das Gefühl hatte, dass den Schülern selber sehr wohl bewusst war, dass ich vielleicht nicht unbedingt mit meinem Klarnamen irgendwo unterwegs bin und aufpasse, was ich da von mir preisgebe.
Es sei denn bei Google Plus, weil die wollen ja den
Klarnamen. Ja, naja, gut, ob ich dann tatsächlich den Klarnamen verwende, das ist ja auch wieder was anderes. Also es gibt ja auch eine rechtliche Verpflichtung, pseudonyme Nutzungsmöglichkeiten zu bieten. Also das ist nochmal ein anderer Bereich. Aber ich denke auch, dass jüngeren Leuten das schon sehr wohl bewusst ist, was ich vielleicht mit meinem Browser machen kann, welche Einstellungen ich vornehme, ob ich meine Cookies lösche oder nicht. Da sind natürlich auch solche Artikel, wie jetzt hier in der Runde erwähnt, sehr hilfreich, einfach aufzuklären, was den Selbstdatenschutz anbelangt, wenn wir schon von der rechtlichen Seite her da teilweise unsere Schwierigkeiten haben, das umzusetzen.
Ist es denn so, dass Datenschutz eher sekundär ist? Weil zum Beispiel diese ganzen StudiVZ, Schüler-VZ-Netzwerke, die ja sich an die deutschen Gesetze viel härter halten mussten, als beispielsweise Facebook es tut, die sind doch eher auf dem absteigenden Ast. Also ist es den Nutzern egal oder wie kommt das?
Also da bin ich mir nicht sicher, ob das unbedingt an den Datenschutzvorgaben liegt, dass Schüler-VZ, Studi-VZ jetzt hier das Rennen vielleicht nicht unbedingt gewonnen hat und mehr an dem internationalen Faktor, der da vielleicht noch mitschwingt. Allerdings gab es da vor einigen Jahren ja auch den Aufschrei, als dann die Daten bei StudiVZ gehackt worden sind. Ne? Also es ist schon ins Bewusstsein gerückt, es ist den Leuten auf jeden Fall klar, dass die Daten, die man dort liefert und nicht unbedingt nur die man auf der Inhaltsebene eingibt, sondern einfach auch die Nutzerdaten, die entstehen, wenn ich mich auf verschiedenen Plattformen bewege, dass die eine Auswirkung haben und eine Folge. Also viele haben sich gewundert, wieso kriege ich jetzt einen Aufruf, Facebook zu nutzen, so in der Anfangszeit, woher haben die überhaupt meine E-Mail-Adresse? Also das hat auch zu einem Aufschrei geführt, wo Facebook dann zum Glück in den Verhandlungen bereit war, hier einen Schritt in die Richtung des Datenschutzes zu gehen. Dann gibt es wiederum andere Bereiche, wo wir uns einfach schwer tun, hier einen Anpack zu kriegen bei einem US-Anbieter. Also ich denke, es rückt immer mehr ins Bewusstsein. Es zeigt auch, dass ich hier oder unsere Behörde hier eingeladen ist. Das ist auch gut so, sodass einfach ein wichtiger Punkt der Selbstdatenschutz ist, dass jedem klar ist, wenn ich mich im Internet bewege, muss ich gucken, welche Spuren ich hinterlasse, welche Daten ich bewusst direkt eingebe, aber auch, wie ich vielleicht meinen Browser einstelle, um da irgendwo die Bremse zu ziehen.
Ich glaube, das größte Selbstkorrektiv ist im Grunde genommen die Community selbst. Also man könnte Facebook versuchen, mit den Mitteln von Facebook zu schlagen, um es so auszudrücken. Das heißt, hat man ja auch gesehen, dass zum Beispiel Facebook die AGBs geändert hat und da gab es einen riesen Aufschrei innerhalb der Facebook-Community weltweit und da ist auch der Anbieter eingeknickt. Das heißt, wenn ich als Kunde, als aufgeklärter Kunde, und da sehe ich eher die Behörden und auch die Institutionen darin aufzuklären, weil wir haben natürlich rechtlich eingeschränkte Mittel, und dahin zu wirken, dass zum Beispiel auch die Community weltweit sensibilisiert wird, dann ist das ein gewisser Schutz, dass man auch sich dann zurückhält mit persönlichen Daten und
Communities beherrschen das. Also in den Gaming-Communities ist ja schon immer eigentlich Usus, Nicknames zu nutzen, also Künstlernamen, sodass man als Gamer, als in der Rolle des Gamers im Netz unterwegs ist und das losgelöst ist vom persönlichen, von der Person selbst. Ja? Das ist eine Rolle, die ich spiele. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass ich im Internet verschiedene Rollen spiele, je nach, ich bin einmal dann hier der Hobbyspieler und da bin ich der Politiker und wie auch immer, dass das eigentlich schon verankert ist im Internet. Also das, die Internetkultur ist sich dessen schon immer ganz klar und bewusst gewesen und das muss halt eher in der jüngeren Generation fortgeführt werden. Also wir waren in meinen Augen in früheren Jahren sogar weiter, also die Sensibilität war größer, auch die Kritik, auch die, die Gefahren, die es da gab und mittlerweile ist das ein bisschen vergessen, weil das Internet wirklich auch die gesamte Bevölkerung umfasst und auch erreicht hat und ich glaube, das ist die beste Strategie und irgendwelche rechtlichen Schritte sind da sehr schwierig. Man könnte vielleicht versuchen, in den USA das Bewusstsein für den deutschen Datenschutz zu beleben, aber da habe ich meine ernsthaften Zweifel, ob das so der erfolgreiche Weg sein kann.
Haben eigentlich auch ältere Menschen Datenschutzprobleme? Also wenn ich meine Mutter, also die, mein, wenn meine Mutter irgendwas im Internet macht, dann ist es so wie mit dem Müll. Das, die sagt dann, ist doch egal, ich kann Batterien ruhig wegschmeißen, weil ich bin ja sowieso bald nicht mehr da. Das ist so eine, ja, das ist, ist es bei älteren Leuten auch so ausgeprägt oder ist denen das egal, weil die haben eh nichts mehr zu verlieren oder gibt es da auch irgendwelche Tendenzen?
Also ich denke, die Generation ist ja von den Anbietern auch immer mehr als großer Markt erkannt. Von daher gibt es da auch vielseitige Angebote. Und was ich jetzt aus meiner alltäglichen Praxis feststelle, also ich kriege ja tatsächlich auch Eingaben über 5 Seiten mit Schreibmaschine, weil man solche große Angst hat, tatsächlich das Internet zu nutzen und dort Spuren zu hinterlassen. Wenn ich nur auf meinem PC irgendein Word-Dokument anfertige und das speichere, wer weiß. Ne? Also das habe ich schon auch. Ganz viele Eltern, die Probleme haben, also wirklich zunehmend die Zahl mit Fake-Accounts auf Facebook von ihren Kindern, die einfach nicht wissen, was mache ich jetzt damit, wenn darüber Bedrohungen ausgesprochen werden, Mobbing passiert. Ja, das ist dann ein Teil Datenschutz, ein Teil ist es natürlich ja, schon strafrechtlich relevant auch, sodass ich schon sehe, klar, ältere Leute haben natürlich auch ihre Datenschutzsorgen, was das Internet anbelangt. Es gibt natürlich auch Portale, die sich nur an die Zielgruppe Älterer richten und da sehe ich das schon eher auch als Problem. Also klar, ein Jugendlicher, der zum ersten Mal das Medium nutzt, das ist das eine. Ein Jugendlicher, der sich seit einiger Zeit darin bewegt, da sehe ich schon ganz viel Kompetenz. Jemand Älteres, der überhaupt mit der Technik nicht so vertraut ist, was ist denn überhaupt ein Browser? Ist das jetzt ein Kästchen, das daneben steht? Oder, also da geht es ja dann schon los. Und hier sehe ich dann oft das Problem, dass ein Nutzer Vorname, Name, Geburtsdatum brav ausfüllt, so wie in einem Formular, ohne hier vielleicht noch eine andere Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Von daher ist der Datenschutz da auf jeden Fall ein ganz großes Problem.
Wir haben natürlich auch gerade bei den bei der Elterngeneration oder vielleicht eine Generation weiter, große gesellschaftliche Diskussionen über Daten gehabt. Also ob es jetzt die Volkszählung war, wo die Menschen auf die Straße gegangen sind und sich gegen sehr viel weniger gewehrt haben, als die Leute heute preisgeben. Oder auch einfach, man musste nur 20 Jahre zurückgucken, die Stasi, was die gesammelt hat. Also da gibt es eine riesige Behörde in Berlin, da gehen Menschen hin und gucken ihre Akten ein und auch da steht oftmals weniger drin gesammelt insgesamt, als Leute heute privat preisgeben.
Und auch freiwillig preisgeben.
Freiwillig preisgeben. Und es geht einfach darum, vielleicht auch gesellschaftlich genau über diesen Wert der eigenen Daten, über dieses das Positionieren öffentlich, also was ist auch eine Öffentlichkeit oder was möchte ich als Öffentlichkeit im Netz eigentlich darstellen, auch zu diskutieren, also so wie wir es hier tun. Also ich glaube, da gibt es eine Generation, die allerdings gibt es natürlich auch viele Erwachsene, die zum Beispiel Payback-Karten nutzen und gleichzeitig Angst davor haben, dass ihre Kinder bei Facebook ihre Daten preisgeben. Also es gibt auch so eine gewisse ja, Paradoxität in der Diskussion vielleicht sogar.
Unverhältnismäßigkeit, was so Medienkompetenzprojekte anbelangt. Also man richtet sich zu stark, in meinen Augen, auf junge Nutzer und übersieht, dass zum Beispiel gerade ältere Nutzer, selbst mit ihrer Historie, dass sie wirklich auch kritisch eingestellt sind gegenüber Überwachungsstaat, eigentlich vollkommen überfordert sind mit den Erfordernissen der digitalen Welten. Und ich erlebe das selber, also ich richte es manchmal mal Rechner von älteren Leuten ein, die haben dann noch Firefox 2.0 drauf, kein Virusprogramm, und die fallen halt auch auf diese ganzen Abo-Fallen rein. Und da fehlt es auch beim Thema Computerspiele, fehlt es vor allen Dingen an Medienkompetenz bei älteren Menschen. Deswegen haben wir zum Beispiel ein gemeinsames Projekt, diese Elternladen, wo es darum geht, auch solche Spiele wie Counter-Strike mal selber zu spielen. Was ist denn der Reiz daran? Und nicht nur darüber zu sprechen. Das betrifft nicht nur Eltern, sondern auch Psychologen, Politiker und dergleichen. Diejenigen, die entscheiden, aber wirklich mit diesen Medien nicht umgehen können. Und das ist viel gravierender als die zwar technisch beherrschbar, also auch als die Jugendlichen, die zwar technisch sehr gut sich auskennen, aber vielleicht bestimmte Risiken nicht sehen. Das ist viel einfacher zu handeln, wenn ich die sensibilisiere, als diejenigen, die wirklich mit diesen Medien noch gar nichts zu tun haben, mit Internet, mit Computerspielen, mit digitalen Welten, sie heranzuführen, weil das ja immer weiter entscheidend ist für das berufliche Weiterkommen, und wir als Industrieland sind wirklich auch auf diese Technologien angewiesen, und wenn ein Großteil sagt, ich kümmere mich nicht darum oder ich nutze das falsch, und da sind die Risiken viel gravierender, dass die Leute dann Abo fallen und auf Betrug reinfallen. Wer sind das denn? Es gibt ja diese Statistiken. Wer fällt denn auf sowas rein wie diese ganzen Phishing-Mails? Das sind diejenigen, die wirklich eigentlich eher kritisch gegenüber digitalen Medien eingestellt sind.
Und da kommen ja noch ganz viele Fragen zu, die wir uns auch wirklich gesellschaftlich stellen müssen. Zum Beispiel Thema Datenschutz, die hört nämlich ja zum Beispiel mit dem Tod auf. Das ist ganz interessant in Deutschland. Was passiert dann mit meinem ganzen Daten und so? Da haben wir jetzt im Online-Talk mal darüber gesprochen. Das ist nämlich, wenn man das mal weiterdenkt, das Persönlichkeitsrecht endet nicht. Das heißt, ich von einem verstorbenen Freund dürfte ich nicht einfach auf Facebook ein Foto von ihm veröffentlichen. Da müsste ich dann erstmal seine, ich glaube, Verwandtschaft bzw. Erben fragen. Und so weiter und so fort. Aber was passiert da mit unseren ganzen Profilen? Also, dass man das eigentlich, dass wir das heute in unseren Nachlässen, den digitalen Nachlass auch sogar notariell regeln müssten, wenn wir es ordentlich machen würden. Viele Anbieter, wo man sich überhaupt anmeldet, die haben gar kein Konzept dafür. Große Netzwerke haben das, aber ein simpler E-Mail-Anbieter hat das einfach nicht. Und das finde ich ganz spannend. Oder auch hier nochmal ein bisschen einhaken zu diese, wenn man sich mal diese gesellschaftlichen Fragen anschaut, als dann vielleicht vor vielen Jahren das 1984-Szenario gezeichnet wurde, überall Kameras, der Staat überwacht uns, heute tragen wir die Kameras mit uns rum. Das ist natürlich ganz witzig, die kaufen wir uns freiwillig, die legen wir uns freiwillig, aber der Unterschied ist natürlich, wir können natürlich auch gleichzeitig dem Staat mit auf die Finger schauen. Also das als Werkzeug nehmen, um zu gucken, was passiert da eigentlich. Das erleben wir jetzt gerade im arabischen Frühling nicht nur, aber das gibt es ja auch bei kleineren Sachen, auch vielleicht hier im Land. Und das Wesentliche, Problem an der Stelle sehe ich auch nicht unbedingt, was machen jetzt die großen Konzerne mit den Daten, sondern auch, was für ein Rieseninteresse einfach Behörden oder der Staat an diesen Daten haben. Google hat seinen Transparency-Report vorgelegt, wo sie aufgezeigt haben, in welchen Ländern und in wie vielen Staaten einfach auch wirklich Nutzerdaten von öffentlichen Stellen abgefragt werden. Und selbst hier in Deutschland gibt es von öffentlicher Seite ein großes Interesse an Daten, die eigentlich, wo das eigentlich von anderer Stelle rum wieder kritisiert wird, dass diese Daten überhaupt gesammelt werden. Da frage ich mich, wie geht das zusammen?
Also genau dort spielt natürlich Ethik und Moral heutzutage wirklich eine zentrale Rolle. Deswegen, also mein großer Wunsch für Medienkompetenz wäre auch, Ethik und Moral in die Schulen wieder zurückzuholen und Philosophie grundsätzlich, damit man halt wirklich halt sich erstmal über Dinge klar wird. Zwei Dinge dazu. Erstmal, gerade auf Kickstarter gibt es jetzt ein Projekt, da wird eine Brille entwickelt und die Brille dazwischen ist eine Kamera und die Stützen hier sind die Batterien und die nimmt durchgehend auf, was man halt sieht, und die wird dann über Internet, also über WLAN, tatsächlich über das iPhone, dann kann man das streamen überall hin. Das heißt, also, man weiß gar nicht ob man gerade aufgenommen wird, wenn jemand vor einem ist. Ganz abgesehen davon, es gibt hier auf dem iPhone eine Software, die nennt sich Sleep Talk. Sleep Talk ist extra dafür entwickelt worden, um herauszufinden, ob man schnarcht nachts. Und zwar nimmt er dann nur auf, wenn man halt wirklich, wenn das iPhone irgendwas hört. Jetzt ist es aber so, ich kann diese Software starten, und das nimmt dann von jetzt ab alles auf, was halt Laute herstellt, also ganz normal, jetzt startet es genau einer Minute. Ich kann es aber jetzt ausmachen, und es nimmt trotzdem auf. Bedeutet, jetzt kann ich natürlich mit diesem Gerät, so wie es jetzt ist, aus zu einem Gespräch gehen und einfach auf den Tisch legen. Das Gerät ist aus, aber es ist nicht aus, es nimmt auf. Und das ist genau etwas, was wir halt ethischer Natur auch verstehen müssen, was die Maschinen heutzutage ja uns anbieten. Welche Brillen gibt es in der Zukunft, die direkt halt mit alles, was wir gerade besprechen, streamen? Sei es halt die letzte Gehaltsabsprache oder vielleicht die letzte Verabredung oder sonst was. Und das sind alles Elemente, die wir verstehen müssen in der Zukunft. Das heißt also, die Technik ist viel zu schnell geworden. Der Rilke hat vollkommen recht. Er sagt halt ganz einfach, wir leben in einer Zeit, da kann man überhaupt nicht mehr verstehen, was als nächstes passiert. Und gerade jetzt, und das muss ich ehrlich sagen, wir werden die richtige Entwicklungsexplosion steht ja uns noch bevor, ja, technologischer Natur. Und das wird etwas, was halt, das wird die ganze Welt nochmal zerrütteln, uns nochmal die Frage stellen, was ist Social Media und so weiter. Also ich sehe das so.
Das ist ja eigentlich konsequent zu Ende gedacht, müsste das ja bedeuten, dass man, weil man die ganze Zeit überwacht wird, werden könnte, müsste man sich ja so verhalten, dass alles korrekt ist. Ja.
Also es gibt schon Möglichkeiten, dass es halt mittlerweile, es muss mittlerweile Apps geben, wo man sich davor abschirmt. Also es muss halt Apps geben, wo man, wenn man halt irgendwo hingeht, dass halt egal was aufgenommen wird, jedes Gerät halt einfach abgeschirmt wird um mich herum, sagen wir mal 3-4 Meter um mich herum, wo halt nichts passieren kann. Also das ist doch Selbstbestimmung. So, und dementsprechend kann sofort ein Geschäftsmodell, ey Leute, setzt euch hin, entwickelt diese App, ihr werdet Millionäre in der Zukunft, ja, Systeme zu entwickeln, wo halt Dinge halt gestört werden um mich herum. Das wird halt die Fragestellung. Eine Sache noch zur Moral, dann bist du dran. Moral deswegen, weil wir kennen ja diese Gutenberg-Story, die ist ja auch auf der anderen Seite gut, auf der anderen Seite wird uns jetzt monatelang in den Medien nerven. Aber gerade ich unterrichte, beziehungsweise ich habe einige Vorlesungen, die ich halte bei verschiedenen Universitäten. Ich war bei einer Studentengruppe, die sich jetzt zusammengetan hat, um ihren Professor zu mobben, weil er halt kein guter Mensch sein soll, kann ich nicht beurteilen. Aber sie überprüfen gerade, ob er überhaupt seinen Doktortitel richtig halt, ob er als verdient hat oder ob da halt auch Plagiate drin sind. Das heißt, jetzt fangen die Studenten an, ihre Professoren zu überprüfen. Ja, wo führt das denn hin? Also das wird nochmal ein Riesenproblem, was wir halt in der nächsten Zeit auch lösen müssen. Jetzt bist du dran.
Ja, ich würde es ein bisschen pragmatischer sehen. Also soziale Medien sind genauso wie das Internet, das ist ein Instrument, das kann man zu positiven und negativen einsetzen. Man kann damit sich unglaublich gut politisch organisieren, sein Hobby ausleben. Man kann damit natürlich auch Kriminalität organisieren. Also ich sehe das so relativ neutral. Und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, der Mensch hat immer noch das Bedürfnis, sich face-to-face zu begegnen. Das ist auch der Grund, warum wir uns hier begegnen. Und auch Computerspieler zum Beispiel sind nicht nur online, sozusagen in virtuellen Welten unterwegs, sondern treffen sich auch im realen Leben. Und so ist es auch. Also ich kann das Ding auch ausschalten. Und das tun Menschen auch, das tun auch Jugendliche, das tun auch Leute, die sogenannten Digital Natives, was auch immer das sein soll, tun es auch. Also sie leben ihr Leben als Körper. Wir sind als Körper auf dieser Welt und das wird auch nicht aufgehoben werden durch die virtuellen Welten. Und da würde ich, also das sind eher so Szenarien oder Dystopien, die vielleicht auch von Menschen generiert werden, die halt mit diesen Medien nichts zu tun haben. Also dieser pragmatische Zugang zu der Technik, der zeichnet gerade jüngere Leute aus. Und die nutzen diese Technik, um sich auch im Real Life zu treffen. Das heißt, gerade in Zeiten des Internets spielen Leute eher in Turnhallen und machen LAN-Partys. Oder jeder ist herzlich eingeladen, mal bei unserem Event dabei zu sein. Und jetzt am Wochenende im Tanzbrunnen kommen 5000 Leute zusammen, um zu spielen. Das sind Zeiten von Facebook und der ESL, die halt im Internet groß ist. Das ist dieses Bedürfnis, sich face-to-face zu begegnen, die Hand zu reichen und sich zu unterhalten, ist einfach größer als jede technische Firlefanz.
Naja, also,
die Überwachungsgeschichten, da wäre ich eher dafür, das wirklich pragmatisch zu sehen. Natürlich. Und wir kriegen übrigens auch Anfragen von Einrichtungen, von Polizei, doch den einen oder anderen Nutzer zu identifizieren. Und das ist ein schwieriges Feld. Also wenn Leute kriminell werden, sind wir natürlich verpflichtet, aber da sind wir auch, wir haben auch unsere Datenschutzrichtlinien. Und ich habe eher die Angst, wenn ich in einem Land unterwegs bin, das zum Beispiel nicht demokratisch geführt ist, wie Russland oder China, dort vom Staat ja, überprüft zu werden, als von einem kommerziellen Unternehmen. Weil das kommerzielle Unternehmen will nur Geld verdienen. nur in Anführungsstrichen, das ist aber das ist für mich weniger problematisch, als in einem Kontext politisch zum Beispiel unterwegs zu sein, wo ich dann wirklich große Probleme habe. Und das wird zu wenig gesehen, auch vor allen Dingen politisch zu wenig diskutiert.
Also das ist mir ein Ticken zu positiv.
Aber es hört sich an, als ob es diesen einsamen Spieler gar nicht gibt.
Ja, ich glaube, die gibt es schon. Und ich glaube auch, das Internet hat ein Stück weit dazu beigetragen, dass es sie gibt. Also ich glaube, Spielen war früher etwas stärker darauf ausgerichtet, sich lokal zu treffen, weil es einfach die Möglichkeit nicht gab, so eine Scheinkommunikation zu haben, also mit Headset. Ich nenne das bewusst Scheinkommunikation, soll provozieren. Ich komme selber aus einer Spielerszene. Also ich glaube tatsächlich, dass, klar, der Mensch neigt dazu, aber ich glaube, der Mensch ist auch bequem. Und zu Hause sich hinzusetzen und sich ins Internet einzuloggen und da zu kommunizieren, das ist halt sehr viel bequemer, als irgendwo hinzugehen und mich zu treffen. Und ich glaube, dass da trotzdem etwas auf der Strecke bleibt. Also ich glaube, dass man jungen Menschen auch den Wert vermitteln muss, entweder die Geräte mal auszumachen, das ist auch eine Auszeit, also genau dieses auf sich besinnen oder vielleicht tatsächlich mal, ich weiß zum Beispiel, Jürgen Ertl wandert gerne, wandern einfach, dass es Werte haben kann, sich auch mal aus diesem Ganzen rauszunehmen und da tatsächlich neue Impulse für sich zu nehmen, dass es Sinn macht, tatsächlich anstatt, weiß ich nicht, WoW zu spielen, sich mal von der Konsole zu treffen und zu spielen, also diesen Bequemlichkeitsfaktor, den das einfach bietet und den das ganz stark hat, auch aufzubrechen und tatsächlich andere Sachen auch zu vermitteln. Und ich glaube, dass Erwachsene deswegen auch solche Probleme haben, diese Beschleunigung mitzugehen, Eltern Probleme haben, diese Beschleunigung mitzugehen, dieses immer mehr das Gefühl haben und dass man da auch eine Kommunikationsebene herstellen muss, weil man kann Jugendlichen ja durchaus auch nahebringen, was die Sichtweise der Erwachsenen vielleicht auch Positives hat. Also es ist natürlich immer ein Clash, immer. Mhm.
Bevor wir jetzt gleich die Runde öffnen für Fragen aus dem Publikum, vielleicht nochmal so ein Ausblick. Wir wissen jetzt, wo wir ungefähr sind. Spiele sind ganz wichtig. Alles, was Social Media ist. Wie sieht's in Zukunft aus und was muss man als Haupteigenschaft mitbringen, um da zu bestehen? Vielleicht einfach mal die Reihe lang.
Die Fähigkeit auszuwählen, die Fähigkeit, Präferenzen zu setzen. Das heißt, ich muss sehr bewusst entscheiden, wo ich mitkommunizieren möchte und in welche Felder ich mich reinbegeben möchte.
Herr Fiene.
Das geht in alle Generationen rein, neugierig bleiben, gucken, was gibt es, sich das anschauen, man muss nicht jeden Quatsch mitmachen, man kann auch mal nachlesen, was andere schon für Erfahrungen damit gemacht haben, aber ich bedauere es, dass halt echt einige sich dem komplett verschließen und total unneugierig und das total vorverurteilen, weil die Mechanismen einfach anders sind. Was wir jetzt erleben, ist einfach vielleicht nicht das, was gesetzt ist, was uns begleiten wird. Ich glaube, das geht einfach noch weiter. Ich glaube, dass einfach da der Wandel beständig ist.
Also die digitale Selbstbestimmung so zu leben, dass man erstmal grundsätzlich weiß, wer man ist, das ist schon mal eine der größten Herausforderungen überhaupt für den Menschen, ja, sich zu definieren, das ist schon mal sehr, sehr schwer. Ich glaube, das kann zum Beispiel ohne weiteres in Schulen geholfen werden, um diesen Weg zu finden, sehr früh schon zu wissen, wer man ist. Als nächstes natürlich ein eigenes Social-Media-Konzept aufzulegen. Wieso sollen das nur Marken machen? Wieso sollen das Firmen machen? Wieso sollen das nicht Personen auch machen? Dass man halt sagt, wie möchte ich im Social-Media dargestellt werden? Wie möchte ich mich in einzelnen Positionen dargestellt werden? Ich meine, Facebook bietet ja all diese Technologien, dass man nur ganz bestimmten Leuten etwas twittern kann, schreiben kann oder auch nicht twittern, sondern ins Feed reinschreiben kann. Das muss man halt ausnutzen. Dementsprechend auch tatsächlich, wie Daniel es sagte, Neugier, die Technologien auszuprobieren, auch Fehler zu machen. Die Fehler sind auch ganz, ganz wichtig. Da, genau dort fängt man ja wieder sich an, zurückzuziehen und einfach mal nachzudenken, was habe ich da gemacht. Dementsprechend sind wir ja eher wirklich jetzt in einem Zeitalter, ja, wo man Fehler machen darf. Ja? Und dementsprechend auch, was David Weinberger gesagt hat, wenn man natürlich viele Fehler macht, leben wir auch im Zeitalter des Verzeihens, weil verzeihen müssen wir heute mehr denn je, weil alles transparent wird, weil alles irgendwie öffentlich wird und dementsprechend ist es ganz, ganz, ganz wichtig, nicht alles krumm zu nehmen, was man damals, als man jung war, gemacht hat, um Gottes Willen, weg mit der Information, ja, die war mal, es zählt nur noch halt heute und morgen, was in der Zukunft passiert und nicht, was man in der Vergangenheit gemacht hat, weil wir wussten damals nicht, dass es das Internet geben wird, auch ich habe hunderte von Fehlern gemacht, die ich hoffe, dass sie nicht rauskommen, aber wenn sie rauskommen, mein Gott, die Leute, die mich entfollowen wollen, sollen es tun und die anderen, die mir heute lieb sind, sollen es bleiben. Genauso sehe ich das.
Ja, Prognosen sind immer schwierig. wo geht's hin? Also ich glaube, dass das Thema soziale Netzwerke, die Technologie erhalten bleiben und dass wir eher eine partikulare, wie nennt man das, so eine Zergliederung. Also es wird immer ganz viele Communities geben, also sowas wie ein riesen Facebook. Ich glaube nicht, dass das so die Zukunft ist. Also das Unternehmen wird sicherlich auch existieren, aber nicht in der Form. Und dass es ganz viele Partikularinteressen im Netz gibt und die Gefahr, ich bin deswegen auch gespannt auf das zweite Teil dieser Veranstaltung, Partizipation. Wenn es uns gelingt, das Thema Partizipation auf allen Ebenen, politisch und gesellschaftlich, beruflich, wirklich auch zu verankern, Instrumente zu liefern, dann entwickelt sich das positiv. Wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir ganz viele Horden und Dörfer im Netz und die nicht miteinander kommunizieren. Also ich erlebe es jetzt schon, dass auch so wirklich so kleine Mikrokosmen existieren und die beschäftigen sich nur mit sich selbst und ganz viele Communities wissen gar nicht voneinander, bewegen sich aber in einem Medium. Es gibt nicht die Facebook-Community. Das sind Millionen Menschen, die gar nichts miteinander zu tun haben und die auch nicht die Neugierde aufbringen, zum Beispiel mal zu schauen, was gibt es überhaupt für Communities. Es gibt unglaublich reichhaltige, auch schräge Sachen, aber auch bereichernde Sachen, die einfach in sich geschlossen sind und das Internet sollte eigentlich das öffnen, aber wenn das so weitergeht, ist das eher so eine Verkapselung.
Welche Fähigkeit?
Die Fähigkeit, ja, natürlich mit der Technik umzugehen, aber es ist die einfachste, die Risiken zu sehen und die Offenheit zu haben, auch mal über die eigenen Tellerrand auch innerhalb der Community hinaus zu sehen und zu schauen, was macht der Nachbar zum Beispiel.
Frau Haag.
Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob ich jetzt in der digitalen Welt so sehr viel andere Fähigkeiten an den Tag legen muss wie in der analogen Welt. Also neugierig und interessiert sollte ich vielleicht sowohl als auch sein und kritisch, denke ich, darf man auch sowohl als auch sein, vielleicht nicht einfach Meinungen anderer ungefragt übernehmen, ohne mal zu überlegen, ist der Beitrag von XY in irgendeinem Blog vielleicht eingefärbt durch die Firma, auf dessen Seite der Beitrag ist. Also es muss nicht unbedingt immer alles das sein, was es scheint oder vorgibt zu sein. Und ich meine, dass man einfach den gesunden Menschenverstand nicht unbedingt abgeben soll, wenn man dann sich im Internet bewegt. Von daher denke ich, braucht man dieselben Qualitäten.
Es ist okay, den eigenen Verstand zu gebrauchen. Das finde ich auch. Sollte man sich auch gerne trauen. Und vielen Dank erstmal an Sie, dass Sie mitgemacht haben und so lebhaft mitdiskutiert haben. Und wenn es jetzt Fragen gibt, wäre jetzt eine super Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ruhig mit Handmeldung, Wortmeldung. Ja, dann komme ich mal direkt.
Ja, ich arbeite in einer Gesamtschule und versuche Kinder und Jugendlichen fit zu machen und meine Kollegen auch ein bisschen. Und ich bin ein bisschen sehr erstaunt, wer hat was zu sagen im Netz und wo hebelt man Demokratie auch aus mittlerweile an der Stelle. Also da habe ich sehr viel Neues gelernt und bin ein bisschen erschrocken. Und wir haben gerade eine Diskussion, ob wir die ganzen mobilen Geräte per Schulordnung aus der Schule raus oder nicht raus. Ne? Das ist eine Diskussion. Und wenn wir jetzt Geräte haben, die im Unterricht dabei liegen und alles mitschneiden, obwohl sie aus sind, dann werden die Lehrer dann nochmal ganz anders drüber diskutieren. Also meine Frage nochmal, wie schätzen Sie das ein mit der Demokratie? Wie verändert sich die Demokratie, wenn da jetzt Google mehr Macht hat als Parlamente gegebenenfalls?
Das auch kurz noch, das ist auch natürlich ein Thema für das zweite Panel, aber trotzdem die Frage jetzt.
Ja, dann in Kurzform, also wenn man natürlich Spielzeuge den Menschen zur Verfügung stellt, um alles machen zu können, dann machen sie es. Und wenn dann natürlich am Ende der Veranstaltung eine Maschine ist, der das ausrechnet, was richtig und was falsch ist, oder was halt interessant ist und was nicht, ja, darüber müssen wir doch uns auch bewusst werden. Also, wir haben nun mal die Spielzeuge, wir lernen jetzt damit und das Ergebnis muss Politik sein. Ganz einfach. Und dementsprechend lernen wir jetzt so lange, bis die Politik wach wird. Aber die Politik kann ja nur wach werden, wenn sie neugierig ist und dementsprechend die Systeme versucht zu verstehen. Dementsprechend ist natürlich für den Politiker studienfachtechnisch Mathematik wiederum zentral und wichtig. Ja, wie es damals in der alten Philosophie war. Also alle Philosophen waren Mathematiker mit. So, und dementsprechend müsste man auch da jetzt neu nachdenken. Und dementsprechend glaube ich auch, was ich auch miterlebe, ist, letztens Woche hatte ein Freund von mir, ist Marketingchef eines großen Konzerns geworden. Und das Erste, was die ihn gefragt haben, ob er Bescheid weiß über alle APIs. So, da setzt er dann und denkt sich, APIs, wieso, habe ich nie gelernt in der Universität. Ja, aber heutzutage ist doch wichtig, wie habe ich die Schnittstelle zu Facebook, wie habe ich die Schnittstelle zu Twitter, wie habe ich die Schnittstellen zu allen anderen Systemen. API ist, das wollte ich gerade erzählen, die Schnittstellen zu den einzelnen Systemen, die Application Programming Interfaces, letztendlich wie packe ich mein Unternehmen halt logisch und nachvollziehbar in die einzelnen Social Networks rein. Das heißt also, plötzlich steht der Marketing-Typ da und muss dann plötzlich Programmierung verstehen. So, das verändert sich gerade. Und dementsprechend, kurz zur Erklärung, Demokratisierung, ich meine, wir erleben das ja immer wieder, die Politiker, die halt Google und alle anderen Systeme gut verstehen, sie können auch gewählt werden, gut gewählt werden, weil halt die Leute dementsprechend suchen und auch sie dann finden. Also so ist das ja auch, haben wir bei Barack Obama ja gelernt, dass es so ist. Und das kann sich halt in allen anderen Bereichen auch so auswirken.
Ich meine, das Instrument ist ja nützlich für die Demokratie, also sowohl in Nordafrika als auch in anderen Bereichen, auch hier in Deutschland, werden ja soziale Medien genutzt, um politische Interessen zu organisieren. Dann ist es die Aufgabe der Politik, sich diesen Medien zu öffnen. Das gelingt nicht so gut. Also ich weiß, dass die Enquete-Kommission für Internet und digitale Medien, glaube ich, die 13. Sachverständigen, also den Bürger, mit implementieren wollte, und da sollten ja einige Softwareanwendungen getestet werden, und das dauert einfach zu lange, also es muss ein bisschen schneller gehen, aber es läuft ja schon, E-Petitionen gibt es und das Instrumentarium ist da, es ist nützlich für die Demokratie, aber es bleibt die Aufgabe der Politik und aller Bürger, wirklich dann auch die Regel, das heißt die Rahmen zu setzen, wann diese Instrumente und wie sie eingesetzt werden. Das heißt nicht, dass die Interessen eines Unternehmens, das kommerzielle, legitime Interessen hat, sozusagen den Einsatz dieser Mittel bestimmt. Das heißt, dann muss es die Aufgabe der Politik sein, des Steuerzahlers, Geld in die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, wir statten jeden Bürger zum Beispiel mit DSL aus und jeder Bürger hat einen Anspruch darauf, zum Beispiel in sozialen Netzwerken seine Meinung zu äußern. Das ist dann von uns zu gestalten und nicht von den Unternehmen.
Das wird, glaube ich, noch spannend gleich in der zweiten Diskussionsrunde, wo wir genau darüber sprechen. Da ist eine Frage. Vielen Dank. Oh Gott, jetzt gehen die Hände aber hoch. Ich komme gleich zu Ihnen.
Hallo. Ich hätte mal direkt eine Frage an den Herrn Efsen. Und zwar hat er eine ganz interessante These aufgestellt mit dem Selbstmarketing, das Selbst-SEO nenne ich das mal. Was meinen Sie denn? Führt das dazu, wenn man sich mit dem klassischen SEO so ein bisschen beschäftigt? Es gibt ja nur einen Google-Platz 1 für alle Sachen und für auch die relevanten Begriffe und vielleicht auch für die relevanten Berufe. Und wenn man sich da ein bisschen auskennt in dem Bereich, merkt man ja, es wird unglaublich viel Müll produziert. 90% des Internets sind ja nur noch voll Müll, damit Google einen besser rankt. Was ist denn Ihre These dann, wenn das auch noch mit dem Selbst-SEO jetzt eine stärkere Bewegung wird? Wird es mehr Müll geben, mehr Social-Müll, oder werden die Algorithmen intelligenter, das zu erkennen? Oder wird einfach noch mehr Müll, quasi Social-Müll, dann produziert?
Ja, weiß jemand nicht, was mit SEO gemeint ist?
Ja, ich kann das ganz kurz sagen, sonst auch. Also SEO ist einfach Search Engine Optimization, das heißt,
wie schaffen wir uns auf Nummer 1 zu kommen?
Ja, oder möglichst hoch gerankt werden zu einem relevanten Suchbegriff zum Beispiel.
Ja, das ist ein bisschen zu eng gedacht, ich habe das ja ein bisschen gespitzt mit, dass Google einen liebt, sondern es geht ja auch viel, viel mehr. Beispielsweise bei Chrome kann man sich jetzt eine Erweiterung sich installieren mit Cloud. Cloud ist ja dieses System, was jetzt derzeit ausrechnet, wie wichtig man sein soll oder nicht. Ja? Davon gibt es aber mittlerweile Dutzende Systeme. Wenn man das einmal installiert hat, ist jedes Mal, wenn ein Name irgendwo steht, steht direkt daneben eine Zahl. Egal wo man ist. Ja, egal wo man dann hingeht, ob man auf Twitter-Stream geht oder Facebook-Stream geht und so weiter, steht hinter jedem Namen Zahl. Natürlich kann hinter diesem Namen auch, beispielsweise wenn man einen Spiegelartikel hat, kann auch eine Zahl in der Zukunft stehen, wo man weiß, wie wichtig ist diese Persönlichkeit oder wie wichtig ist sie in welchen Bereichen. Das wird halt dementsprechend wird es auch demnächst auch andere Farben geben oder Zahlen geben oder vielleicht sogar eine Begrifflichkeit davor geben, wichtig in Physik. Ja, das wird es geben demnächst. Dementsprechend kann man eine Sache definitiv sagen, nicht konzentrieren nur auf Google. Google hat ja mit der letzten Geschichte, mit der Panda-Update ja gezeigt, dass sie halt auch radikal, das war ein Update, damit Google besser wird, also ein Software-Update, radikal haben sie hunderttausende Webseiten bestraft, die halt nicht mehr so richtig gelenkt werden. Auch Google lernt ja dazu. Auch das ist ja Mathematik. Am Ende des Tages kommt dann E=mc², was halt die Welt verändert. Da arbeiten die Leute dran und die werden das auch lösen.
Es ist interessant, wenn man sich so auf die Zahlen verlässt, ignoriert man ja sein Bauchgefühl oft. Also ich kenne das zum Beispiel auch beim Fernsehen. viele Leute, vor allem die Entscheider, die gucken lieber, was sagt die Marktforschung und was sagen die Zahlen da aus, statt dass sie sich selbst darauf verlassen, das gefällt mir, das machen wir, egal was die Marktforschung sagt.
Das ist aber auch ganz, ganz interessant. Also ich würde mich auch dringend anschließen, nicht zu sagen, jetzt nur auf Google und welchen Platz habe ich bei Google und so weiter und so fort. Denn ich bin mir mal nicht so sicher, was überhaupt Google für eine Rolle in ein paar Jahren spielen wird. Denn es ist mittlerweile so, das beobachten wir schon bei ganz vielen, bei unseren Seiten, auch bei ganz vielen von anderen Nachrichtenkollegen. Der Traffic, der von Google kommt, nimmt zurück und der über soziale Netzwerke kommt, steigt rapide an. Es gibt schon einige Bereiche, in denen die sozialen Netzwerke als Traffic-Generator viel wichtiger sind. Das heißt, für mich persönlich ist es viel mehr ich investiere besser in meine Zukunft, wenn ich mir mein eigenes soziales Netzwerk in meinem Umfeld aufbaue, sei es jetzt, was thematisch zu tun hat, wie bei mir mit Medien oder bei euch eher im Spielebereich oder so, je nachdem, wo man sich engagiert. Das ist viel, das ist ein doofes Wort, nachhaltiger. Aber als jetzt irgendwie gucken, auf welchem Platz bin ich jetzt bei Google, bei einem bestimmten Stichwort. Google hat ein großes Problem, das ist auch der Grund, warum sie ja Google Plus mit gegründet haben, dass denen die soziale Komponente fehlt. Es wächst jetzt eine Generation heran, die ihre Information und auch die Art, wie sie Sachen herausfinden, aus sozialen Netzwerken ziehen. Es gibt Startups wie zum Beispiel AIM oder jetzt Oink, da werden Dinge, Güter, Orte und so weiter bewertet, die einfach durch soziale Netzwerke sich dann aggregieren. Das heißt, ich gucke gar nicht mehr bei Google, wo gibt es jetzt hier Pizza bei mir um die Ecke. Ich nehme ein soziales Netzwerk wie zum Beispiel Foursquare und schaue, was mir meine Freunde empfohlen haben aus der Sache, was sie in der Vergangenheit benutzt und bewertet haben. Also die Arten, wie wir Sachen finden, die beschränken sich in Zukunft nicht mehr ausschließlich auf Google.
Also ich sehe das ganz anders. Ich würde immer sagen, Substanz entscheidet. Das ist so ein schöner Werbespruch, glaube ich, vom Handelsblatt. Ne? Es kommt echt darauf an, dass ich was Elementares zu einem Thema, zu einem Bereich beitrage. Natürlich gehört es dazu, das auch zu vermarkten, sich zu vernetzen. Aber sowas wie Sascha Lobo, das ist ein Phänomen, was ich sehr faszinierend finde. In meinen Augen ist das einer, der ziemlich viel heiße Luft produziert, aber trotzdem extrem viel gehypt ist. Hat er deswegen auch mehr Einfluss? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt Leute, Blogger zum Beispiel in Bahrain, eine Bloggerin, die dort ein Netzwerk aufgebaut hat, um die politische Revolution in den arabischen Ländern voranzutreiben. Und die hat einen viel, viel größeren Einfluss. Und warum? Weil sie irgendwie Verwandtschaftsbeziehungen zum Herrschaftshaus hat und wirklich Insights bietet. Und da gibt es das, also Expertentum. Ich plädiere für Expertentum, ich plädiere für Qualität. Das ist wichtig, was im Grunde genommen letztendlich auch das Ranking ausmachen wird. Lange, kurz und alle SEO-Strategien kann man sich eigentlich in die Haare schmieren, wenn nichts substanziell Wertvolles dabei rauskommt.
Hier ist noch eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage, die so ein bisschen an der Frage vorher anschließt, die so in Richtung Ibo Efsan geht, aber auch zu Frau Haag. Ibo, du sagtest, dass du möglichst weit versuchst oder es bisher geschafft hast, dein Privatleben da rauszuhalten. Da frage ich mich, wie lange du glaubst, das durchhalten zu können, weil es ja wahrscheinlich, oder es ist ja absehbar, dass einfach so viel mehr geteilt wird und die Leute auch im Privatkreis einfach so viel mehr teilen, dass über früh oder lang wahrscheinlich dann die privaten Sachen rausleaken werden. Das war der erste Teil und das zweite geht dann in die gleiche Richtung. Das wäre die Frage, ich will da ja jetzt nicht zu fatalistisch erscheinen, aber vollkommen unabhängig vom deutschen Gesetz wird es ja so sein, dass es sehr schwierig ist, einfach seine Privatsphäre zu schützen und spätestens, wenn ich halt Anbieter habe, die sonst wo sitzen, dann kann ich da halt einfach nicht entsprechend drauf einwirken. Ist es dann überhaupt noch zukunftsfähig, irgendwie zu versuchen, den deutschen Datenschutz durchzusetzen, wenn die Leute die Angebote nachher nutzen, die im Netz sind?
Zu der Frage privat, Tim, relativ einfach. Wenn ich die Gelassenheit erreicht habe, werde ich privat twittern und auch private Dinge schreiben. Bis dahin warte ich einfach ab, weil bis dahin kann ich nicht genau wissen, wie ich damit wirklich umgehen soll. Im Moment ist es super, wie es ist, es läuft gut, ich bekomme jeden Tag meine Anerkennung, die ich halt für mich halt definiert habe und alles ist super. Später dann muss man mal schauen. Aber im Moment habe ich überhaupt kein Bedürfnis, mein Privatleben mit meinen Freunden zu teilen.
Das ist natürlich ein Punkt. Der Hinweis, deutsche Gesetze gelten in Deutschland, aber das Internet kennt ja nicht unbedingt eine Grenze. Allerdings gibt es eben Anbieter in Deutschland. Es gibt Seiten, die sich gezielt an deutsche Nutzer richten. Und der Datenschutz bedient sich da der mehr oder weniger Krücke, dass wenn die Daten in Deutschland generiert werden, dass dann auch das deutsche Recht für einschlägig gehalten wird unter Umständen. Nichtsdestotrotz, natürlich ist Facebook mit seiner deutschsprachigen Seite an Nutzer in Deutschland und Österreich gewandt und wir versuchen dann in dem Bereich auch unsere Gesetze hier durchzusetzen. Für einen Amerikaner mag das lächerlich erscheinen, aber die Eingaben, die wir kriegen zu dem Thema, die zeigen mir dann doch, dass Hilfe gesucht wird in dem Bereich und die unsere Rechte basieren ja auch wieder auf EU-Richtlinien. Also dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Dann gibt es auch mit den USA Abkommen im Bereich des Datenschutzes. Also es ist nicht so, dass es alles so ganz klein ist, wie Facebook das im Moment nach außen versucht deutlich zu machen, indem man sagt, was soll das eigentlich in Deutschland? Ist es ja noch schlimmer. Jedes Bundesland hat seine eigene Aufsichtsbehörde, aber auch wir organisieren uns und adressieren die deutschen Rechtsprobleme dann schon auch mit einer Stimme. Also von daher, man kann die Kritik üben, aber es gibt dann doch auch Erfolge. Bei Google Analytics zum Beispiel haben wir speziell auch für die deutschen Nutzer eine Sondermöglichkeit, dass ich widersprechen kann, getrackt zu werden. Insofern, wenn man das global sieht, vielleicht ein kleiner Erfolg, aber für die deutschen Nutzer immerhin dann doch einiges durchgesetzt. Insofern halte ich unsere Tätigkeit dann schon für sehr sinnvoll.